Herzlich willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich spreche heute mit Carsten Röhmheld. Er ist Finanzmarktstratege bei Fidelity International in Frankfurt eigentlich stationiert, ist auf Stippvisite in Wien und ist auch bei mir im Studio vorbeigekommen, was mich wirklich sehr freut. Fidelity, riesengroßer Assetverwalter, lange Geschichte, großer Name auch in Amerika und die stecken seit langer, langer Zeit eigentlich schon ganz tief drinnen im Bitcoin-Game, meinen sogar selbst Bitcoin, fabrizieren die besten Bitcoin-Reports, die so kommen eigentlich aus der traditionellen Finanzwelt und nehmen das Thema wirklich sehr ernst. Aber wir sprechen natürlich nicht nur über Bitcoin, was wir natürlich auch tun. Wir sprechen nicht nur über Bitcoin, wir sprechen über die Zinsen, die Notenbanken, die Verschuldung, welche Aktienmärkte raufgehen könnten, wo die Probleme sind, die Folgen des Russlandkrieges, einfach ein wirklicher Rundumschlag, ein Ausblick auf die nächsten paar Monate, Jahre und ich frage ihn auch, wo wir 2030 stehen. Es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Ein kurzes Wort von unseren Sponsoren und dann geht's schon los. 21 Millionen Stück, mehr wird es nicht geben. Diese absolute Knappheit, das macht Bitcoin für viele Menschen als Sparvehikel, als Investitionsvehikel interessant. Und dafür eignet sich natürlich ein regelmäßiger Sparplan sehr gut, nach dem Motto Set and Forget. Coinfinity, das ist der erste Bitcoin-Broker in Österreich, das ist dein langfristiger Partner bei der Bitcoin-Reise. Und Sparpläne hat Coinfinity genauso im Programm wie Direktkauf und Lösungen auch für die Verwahrung von Bitcoin. In Graz, da gibt es ein Geschäft, wo man hingehen kann und sich beraten lassen kann. Kundenbetreuung wird überhaupt groß geschrieben und Coinfinity, der Shop und die Betreuer, die sind auch aus der ganzen Welt erreichbar über die Website coinfinity.co. Die Inflation tobt, man kann sich immer weniger leisten, die Geldentwertung ist im Alltag angekommen. Jemand, der das vorhergesehen hat, der davor gewarnt hat, das sind die Fondsmanager und Buchautoren von Incrementum, Marc Wallek und Ronald Stöferle. Sie sind auch die Autoren von den Gold We Trust, dem 400 Seiten Magnus Opum Gold Report, der jedes Jahr neu erscheint in goldwetrust.report. Und in ihren Fonds, da kombinieren sie unter anderem Gold und Bitcoin. Mehr Infos und jede Menge Research zu Sound Money und Inflationsschutz findet ihr auf dem sehr aktiven YouTube-Kanal von Incrementum und auf der Website incrementum.li. Der beste deutsche Bitcoin-Verlag, das ist eindeutig Abrico Media. Dort findet ihr immer die neuesten Bücher, jetzt gerade Fiat Standard von Seferin Amos. Es gibt aber auch Layered Money und den Bitcoin Standard und viele weitere super Bücher aus dem Bitcoin-Space auf Deutsch. Auf abrico.media kann man mit Lightning bezahlen und es gibt sicher auch keine bessere und coolere Art, um Bitcoin-Bücher zu kaufen. Bei uns auf der Website wasbitcoinbringt.com gibt es aber auch Links zu Amazon, das freut Jeff Bezos, das freut uns und das freut natürlich auch Abrico Media, weil der Amazon-Rank, der ist wichtig. Die Bitcoin-Lesestunde, das ist der neue Podcast von Abrico Media. Dort werden die neuesten Texte zum Thema Bitcoin auf Deutsch und mit professioneller Hilfe vorgelesen. Unbedingt reinhören, das ist wirklich super gemacht. Herzlich willkommen, Carsten Röhmheld. Fidelity International, Kapitalmarktstratege, eingeflogen aus Frankfurt. Es ist mir eine große Freude, große Ehre. Danke, dass du da bist.
Mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben ganz viel zu besprechen.
Ja.
Um sozusagen die Märkte in eine Stunde Konversation zu packen. Ja? Mir ist aufgefallen bei der Vorbereitung, du bist eigentlich im spannendsten Feld überhaupt, weil du redest eigentlich immer darüber, was als nächstes passiert, nicht die Zukunft. Das wollen immer alle wissen, nicht? Also ganz vereinfacht gesagt, wo soll ich denn mein Geld reinstecken, um in den nächsten 10 Jahren reich zu werden?
Also mit dem Reichwerden ist immer so eine relative Sache. Alle wollen reich werden, aber die wenigsten sind deswegen noch reich geworden, weil sie reich werden wollen. Aber der Blick in die Kristallkugel, der ist mir natürlich auch vorbehalten. Wir können nur aufgrund der Marktgegebenheiten analysieren, was wahrscheinlich ist, was möglicherweise passieren kann und was nicht. Die komplette Kristallkugel, wie gesagt, haben wir auch nicht. Aber die Marktsituation in diesem Jahr ist ausgesprochen schwierig. Es ist die schwierigste, die ich in meiner 25-jährigen Karriere bis jetzt erlebt habe, weil einfach die komplexe Gemengelage so ausufernd ist, dass man auch sehr viele negative Aspekte in den Märkten einfach hervorheben muss. Wir haben eine Kriegssituation in Europa, wir haben sehr hohe Inflation, die wir seit 40, 50 Jahren nicht mehr beobachtet haben. Wir haben eine heftig agierende Zentralbank, die auch sozusagen nur auf Sicht fährt. Und damit natürlich auch von der Situation etwas, was man fast nicht abschätzen kann, was morgen und übermorgen passiert. Auch die Profis, auch die Zentralbanker scheinen sich immer nur von Datenpunkt zu Datenpunkt zu hangeln und Schwierigkeiten zu haben, die volle Transparenz der Situation eben vor sich zu finden.
Also wir haben, du hast es eher erwähnt, Krieg, Inflation, Pandemie nicht vergessen.
Ja,
also fast die ist noch da. Die ist noch immer da, ja. Und man wird uns im Herbst auch daran erinnern.
Ja.
Das ist eine ziemlich schwierige Situation.
Ja.
Und jetzt mit der Inflation und den Zinsen hat sich da jetzt eine echte Zeitenwende ergeben. Was sehen wir jetzt gerade? Was verschiebt sich da gerade? Einerseits auf den Märkten und andererseits auch politisch, weil der Krieg hat ja auch seine Folgen.
Also politisch verschiebt sich das insofern, als wir seit 30 Jahren eigentlich keinen kalten Krieg mehr hatten. Wir haben eigentlich nach der Wiedervereinigung in Deutschland eine gewisse Friedensdividende aufgebaut in Europa, auf die wir uns verlassen haben. Wir haben Handelsbeziehungen mit Russland unterhalten, haben die zumindest als Handelspartner angesehen. Und das ist jetzt auf einen Schlag sozusagen für nichtig erklärt worden. Und wir müssen uns auf neue politische Grenzen einstellen. Das heißt, das, was wir bisher vielleicht investieren konnten in Innovation, in Forschung und was wir jetzt in Waffen und Verteidigung investieren müssen, in Sicherheit, das haben wir die letzten 30 Jahre nicht machen müssen. Also hier verschieben sich einige Investitionen einfach schon mal. Das aus politischer Sicht. Es ergeben sich neue Blöcke, das muss man auch dazu sagen. In der Zinssituation haben wir seit 20 Jahren in einem Szenario gelebt, was mit niedrigen Zinsen operiert, beziehungsweise die Zinsen sind immer weiter nach unten gekommen, auch durch die Zentralbankaktivitäten und Ähnliches. Und dadurch haben auch die Aktienmärkte profitiert, weil sie natürlich bei niedrigeren Zinsen höhere Bewertungen rechtfertigen können. Also die Kurse waren im Prinzip höher in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt, das kann man statistisch nachweisen, als in dem Jahrhundert davor. Und wenn wir jetzt eine Korrektur dieser Zinspolitik haben, also wieder eine Rückführung in nicht ganz die alten Gefilde, aber doch wieder mit höheren Zinsen, dann hat das auch Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Das heißt, hier bewertungsmäßig müssen wir hier auch neu denken und vielleicht in Zukunft einfach kleinere Brötchen backen. Das wird eine auch der Lehrstunden für Aktieninvestoren sein, dass die Return-Erwartungen einfach nicht mehr so hoch sind in Zukunft, wie sie in der Vergangenheit waren.
Aber das hat man, wenn ich mich recht erinnere, sagt man das zu jedem, also Jahresende, ja, meistens kommt dann euer Konkurrent Vanguard mit dem Überblick, was nächstes Jahr, und dann sagen sie immer, ja, die nächsten 10 Jahre, die nächsten 2 Jahre kommen nicht so viele Returns und dann sind sie doch wieder genauso hoch. Also was hat sich jetzt verändert? Diese Zinswende, ganz vereinfacht gesagt, die Bohle, ja, werden die Notenbanken wirklich die Bohle vom Tisch nehmen? Werden sie wirklich die Anleihen auslaufen lassen, die Zinsen anheben, wird das wirklich passieren?
Also es ist ja schon passiert bei der Fed, zumindest zum Teil, noch nicht auf einem sehr ausgeprägten Niveau, aber die Erwartungen sind, dass es noch deutlich weitergeht, das glaube ich auch. Die EZB wird auch anfangen müssen, die Zinsen zu erhöhen, auf sehr gemäßigtem Niveau wohlgemerkt. Wir kommen aus dem negativen Effekt raus und werden erstmal eine Null erreichen nach der nächsten Notenbanksitzung und dann langsam und in positive Gefilde vortasten. Aber ja, diese Zinswende ist spürbar, das merkt man deutlich. Aber was aus meiner Sicht spürbarer ist und auch der Auslöser dafür, ist eben die Inflation. Mhm. Wir haben auch von Inflation keine Spur gehabt in den letzten 20 Jahren. Gerade zuletzt haben die Notenbanker immer vergeblich versucht, so 2% Inflation, was als gesund, als Ziel formuliert wurde, was als gesund bezeichnet wurde, das zu erreichen. Und es wurde nie erreicht. Jetzt kommt es auf einem Schlag sozusagen erheblich dicker und wir haben 8,5% Inflation. Und ich glaube, durch verschiedene Entwicklungen, die auch mit der Rückführung der Globalisierung zu tun haben, die mit der Resilienz von sozusagen Wertschöpfungsketten zu tun haben, das bedeutet, dass in Zukunft vieles teurer sein wird. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir wieder auf alte Niveaus bei den Inflationsraten zurückkehren werden, sondern dass wir jetzt auf einem deutlich höheren Inflationsniveau sind. Und das hat Auswirkungen auf Zinsen und auch auf Ausgaben natürlich.
Vereinfacht gesagt, das heißt, ich muss damit rechnen, dass mein iPhone immer teurer wird, während meine Apple-Aktie immer günstiger wird?
Naja, ob sie günstiger wird, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall werden sich die Kosten erhöhen, auch für Apple, die Inputkosten, die Rohstoffkosten, und das werden sie versuchen, eben mit Preissteigerungen weiterzugeben, und dadurch werden sich auch vielleicht immer weniger Leute ein iPhone leisten können oder bestimmte Konsumschichten werden auch wegfallen. Also die gesamte Gemengelage wird einfach insgesamt angespannter. Und die Unternehmen haben höhere Kosten, die Konsumenten haben weniger Budgets oder müssen sie auf andere Faktoren verteilen. Also Energie und Nahrungsmittel sind der wichtigsten Grundbestandteile des Budgets für Leute mit weniger Vermögen. Und dadurch, dass diese beiden Komponenten immer größer werden in letzter Zeit, haben sie weniger Raum für andere Ausgaben. Und das wird eben auch auf den Konsum schlagen, weswegen wir ja im Moment sehr große Rezessionsbefürchtungen haben, in Europa noch größer als in den USA, aber eine Rezession ist wahrscheinlich nicht zu vermeiden.
Es ist keine 6 Monate her, da war Inflation kein Thema. Wie du schon gesagt hast, ja, die Notenbanken, es ist zu niedrig und wir müssen da auf 2% kommen und wir wissen auch nicht, was los ist. Und jetzt plötzlich mit einem Paukenschlag reden wir davon, dass wir jetzt jahrelang, möglicherweise ein Jahrzehnt lang, hohe Inflationsraten zu bekämpfen haben. Also ist das, geht das wirklich so schnell? Also, dass wir jetzt auch schon sagen können, das wird so lange dauern?
Ich glaube, dass die wenigsten, die heute am Markt tätig sind, schon die 70er Jahre erlebt haben, wo wir sowas Ähnliches schon mal hatten. Und das war das Letzte, wo wir sowas schon mal hatten. Das heißt, es gibt heute wenige Leute, die sich daran wirklich erinnern, wie das auch, sagen wir mal, finanzmarkttechnisch behandelt wurde. Das heißt, wir haben jetzt eine Inflation, die ist nicht von der Nachfrage bestimmt, weil Inflation, die durch höhere Nachfrage ausgelöst wird, ist eine gute Inflation. Wir haben jetzt aber eine schlechte Inflation, weil die durch mangelnde Kapazitäten ausgelöst wird. Das heißt also, wir haben ein eingeschränktes Angebot. Das eingeschränkte Angebot sorgt dafür, dass Preise steigen. Und das ist eine schlechte Inflation, weil die keiner beeinflussen kann. Die Notenbanken können keine Chips produzieren. Die können kein Öl fördern. Die können keine Autos bauen.
Was können die Notenbanken überhaupt?
Die Notenbanken können nur die Inflationserwartungen bekämpfen. Das heißt, ihre Glaubwürdigkeit wirklich die Preisentwicklung auf Dauer zu bekämpfen, unterstreichen mit eben dieser Zinspolitik, indem sie Zinsen steigern. Aber die Zinssteigerung heute führt nicht dazu, dass die Inflation weggeht, sondern nur, dass die Leute vielleicht oder hoffentlich glauben, dass auf die nächsten 10 Jahre betrachtet die Inflation eben nicht so hoch sein wird, wie sie heute ist zum Beispiel.
In den 70er Jahren hatten wir hohe Inflation, wir hatten Ölkrisen, wir hatten Kriege, wir hatten eine nicht unähnliche Situation wie heute, ausgelöst ultimativ vom Nixon-Schock 1971. Aber damals waren die Schuldenstände nicht so gewaltig wie heute. Damals sind die Zinsen dann in den Anfang der 80er Jahre auf fast 20% gestiegen und die US-Notenbank hat eine Rezession einfach so in Kauf genommen. All das sind doch Dinge, die heute irgendwie unvorstellbar sind.
Die Dinge sind heute völlig anders, ganz genau. Deswegen können die Notenbanken nicht unbegrenzt die Zinsen anheben, weil natürlich im Hintergrund immer dieser Schuldengedanke schwelt und wenn die Zinsen zu weit steigen, dann wird die Situation untragbar. Das heißt, man hat eine natürliche Barriere, dass Zinsen nicht mehr auf alte Niveaus steigen können. Und damals hat man wirklich dadurch eine massive Rezession auch ausgelöst, die lange gedauert hat. Und dann gab es ja Ende der 70er Jahre nochmal einen Krieg und dann hat dieses Ölpreisszenario eben bei den Rohstoffen auch besonders nochmal dazu geführt, dass die Preise extrem hoch geblieben sind. Das ist heute, die Kriegssituation ist eine ähnliche. Die Rohstoffsituation ist aus meiner Sicht auch deshalb ähnlich, weil sie jetzt nicht nur auf Öl und Gas bezogen ist, sondern auch auf andere Rohstoffe, in die wir in den letzten Jahren sehr wenig Geld investiert haben. Rohstoffe sind aufgrund auch verschiedener Nachhaltigkeitsaspekte, die in der Finanzindustrie natürlich immer mehr Raum gewonnen haben, zu Recht, sind aber ins Hintertreffen geraten, weil Minenunternehmen, Erzabbau und auch die fossilen Brennstoffe natürlich nicht gerade als nachhaltige Energieform gelten, als nachhaltige Anlageform gelten. Deswegen wurde da wenig Geld rein investiert. Und das kommt jetzt uns teuer zu stehen, weil das Angebot einfach eingeschränkt wird und die Kapazitäten nicht mehr da sind. Das heißt, wir müssen heutzutage einfach mehr Geld investieren und es dauert eine Zeit lang, bis die Kapazitäten wieder da sind.
Ein gewisser Warren Buffett hat gerade sehr viel Geld in amerikanische Ölfirmen gesteckt. In Österreich wird darüber geredet, ein Kohlekraftwerk wieder zu starten. In Deutschland wird darüber geredet, die Atomkraftwerke nicht abzuschalten oder wieder zurückzuholen. Sehen wir jetzt, ausgelöst auch durch den Krieg mit Russland, eigentlich mal eine Renaissance der alten Energieträger sozusagen?
Das sieht man gerade tatsächlich wieder aus der Not herausgeboren, muss man sagen. Weil natürlich durch das Abschneiden der Energielieferungen aus Russland eine neue Situation entstanden ist. Man muss sich neue Energieformen erschließen, man muss alternative Energielieferanten herbeiführen oder sich besorgen. Man Flüssiggas aus den USA kommt, aus Katar kommt. Bei der Atomenergie bin ich mir nicht sicher, ob es technisch überhaupt möglich ist, dass die dann weiterlaufen kann über die bis jetzt vereinbarten Auslaufdaten. Aber wir haben ein kurzfristiges Umdenken aufgrund dieser Sicherung der Basisenergie, die wir einfach brauchen, um unsere Wirtschaft am Laufen zu erhalten. Und deswegen gibt es kurzfristig eine starke Renaissance auch dieser Werte und vielleicht eine, sagen wir mal, ein weniger starker Erfolg der ESG, der nachhaltigen Aktien. Das sieht man ja eindeutig auch in der Wertentwicklung am Markt, dass diese Effekte, die wir gerade gesehen haben, sehr deutlich überlagert werden. Das Ganze kann aber natürlich und soll vielleicht auch zu einer stärkeren Innovationskraft führen und vielleicht auch einen schnelleren Weg zu diesen alternativen Energieformen erwirken, als das vielleicht vorher der Fall war. Das heißt, kurzfristig ist es ein Rückschlag, aber mittelfristig könnte es durchaus die Innovationskraft nach vorne bringen.
Weil wir einfach die Energie benötigen.
Und weil wir die Energie benötigen, ganz genau. Und weil wir uns natürlich auch weniger abhängig machen wollen von Drittländern, wie wir es jetzt so stark mit Russland getan haben. Ich glaube, dass diese Vorstellung einfach jetzt ad acta gelegt wird und durch Formen wie Wind- und Solarenergie, Wasserkraft, kann man eben Energie erzeugen, ohne von Drittländern zu stark abhängig zu sein. Ja, die Komponenten kommen auch aus Drittländern, aber grundsätzlich ist es besser und einfacher, die Energie im eigenen Land zu erzeugen und zu verteilen, als zu stark eben von Lieferanten abhängig zu sein.
Ein Incentive zu liefern, um Energiekapazitäten generell auszubauen, das ist ja auch ein Argument, das oft von Bitcoin angebracht wird im Zusammenhang mit Bitcoin-Mining. Aber bevor wir zu Bitcoin kommen, jetzt mal ganz kurz auch die Asset-Klasse, weil Aktien sind ja immer noch ganz entscheidend und es ist ja auch durchaus gerade viele Kleinanleger haben jetzt angefangen in den letzten Jahren eben auch in ETFs zu investieren und sich vor der Inflation zu schützen etc. Und du hast jetzt durchblicken lassen, dass du davon ausgehst, dass die Renditen am Aktienmarkt nicht mehr so stellar sein werden. Was ist da das Szenario?
Also Aktien sind für mich nach wie vor die Anlageklasse, mit der man langfristig die Inflation bekämpfen kann oder mit der man sich gegen die Inflation absichern kann. Bei Anleihen wird es deutlich schwieriger, denn obwohl die Anleiherenditen jetzt gestiegen sind, das heißt, man kriegt für 10-jährige Bundesanleihen jetzt 1,5-1,6%, aber da muss man sich auch fragen, reicht das, um die Inflation langfristig auszugleichen? Aus meiner Sicht nein. Deswegen ist die Gewichtung in einem klassischen Portfolio von Aktien nach wie vor hoch. Hat hoch zu sein aus meiner Sicht. Bei Anleihen muss man schon stark ins Risikospektrum gehen, um diese höheren Renditen auch zu bekommen. Das bekommt man mit Schwellenländeranleihen. Und bei Hochzinsanleihen werden wir ein bisschen vorsichtig, weil wenn wir ein Rezessionsszenario vor uns sehen, dann werden auch die Ausfallraten in diesen Hochzinsanleihen steigen. Also ist nicht unbedingt das Segment, was man in dieser Phase des Konjunkturzyklus haben möchte. Aktien sind nach wie vor auf lange Sicht das renditeträchtigste Instrument. Und auch wenn wir kleinere Brötchen backen müssen, ist es doch zumindest mit Aktien noch eher möglich, die Rendite oder die Inflationsraten auszugleichen als mit Anleiheformen. Und ich finde, als weitere Anlageklasse, ich hatte schon Rohstoffe erwähnt, ich glaube, als Teil eines Portfolios sollten Rohstoffe auch eine Rolle spielen, auch wenn die natürlich zuletzt durch starke Preissteigerungen aufgefallen sind, die sich vielleicht nicht in gleicher Form jedes Jahr wiederholen lassen. Aber Rohstoffe sind wichtig einfach für unsere Wirtschaft. Die Kapazitäten sind noch lange nicht da, wo sie sein müssten. Und wir werden weiter Rohstoffe für Batterien brauchen, für Kraftwerke brauchen, für die Infrastruktur brauchen. Deswegen glaube ich, Rohstoffe sind auch ein wichtiges Element in einem Portfolio.
Ganz kurze politische Frage auch zu Russland. Ganz entscheidender Punkt bei der ganzen Geschichte, ist es vielleicht zynisch, das Ganze aus wirtschaftlicher Sicht zu betrachten, aber es geht nun mal um Wirtschaft. Es geht um Energie, es geht um Pipelines, es geht um Gas. Russland hat nichts davon, wenn am Ende dieses Krieges Europa wirklich energieautark ist. Ja? Es ist jetzt aus österreichischer Sicht, also unser Plan ist jetzt, von 80% Abhängigkeit von russischem Gas auf 70% zu kommen. Das macht jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied. Wird am Ende dieses Konflikts, werden wir da wirklich getrennt sein von Russland? Ist das überhaupt realistisch oder wird es dann eh wieder zu einer Normalisierung kommen?
Ich kann mir im Moment keine Normalisierung vorstellen. Ich bin nicht der politische Sprecher und kann wenig zu politischen Entwicklungen sagen, aber meine persönliche Einschätzung ist so, dass wir mit Russland auf absehbare Zeit keinen Handel mehr haben können oder auf jeden Fall keinen zusätzlichen, sondern dass eher die Beziehungen zu Russland sehr deutlich zurückgeführt werden und dass wir uns, glaube ich, von Russland, also aus deutscher Sicht zumindest, von Russland eher komplett abnabeln wollen. Russland hat sich jetzt als Handelspartner disqualifiziert und egal, was dort passiert vor Ort, ich kann mir nicht vorstellen, unter keinem Szenario, dass das sich wieder in irgendeiner Weise umdreht. Also wird sozusagen die Suche nach alternativen Lieferanten von Energie, von anderen Rohstoffen eben notwendig sein. Und auch wenn es schwer ist, im kurzfristigen Sinne das auszugleichen, wird es, glaube ich, geboten sein. Und es ist generell geboten, dass man sich nicht mehr so stark abhängig gemacht, prozentual von einem bestimmten Anbieterland, wie es von Russland der Fall war, auch wenn es in anderen Fällen vielleicht bei bestimmten Rohstoffen gar nicht anders möglich war. Aber der Wunsch ist, glaube ich, eine breitere Handelsstruktur, breiter diversifizierte Handelsströme, um eben diese Abhängigkeiten in Zukunft zu vermeiden.
Fidelity ist einer der größten Asset-Verwalter der Welt, über 4 Billionen, 4 Trillion Dollars Assets under Management und einer der größten Mainstream-Firmen, die sich schon mit Bitcoin beschäftigt seit vielen Jahren. Fidelity meint sogar selbst, wie ich erfahren habe, in den USA. Kannst du ein bisschen erzählen, welche Rolle Bitcoin für euch spielt?
Ich muss eines dazu sagen, es gibt eine gewisse rechtliche Unterscheidung zwischen dem Fidelity in den USA und Fidelity in Europa. Wir sind also rechtlich getrennt, obwohl wir die gleichen Eigentümer haben. Aber wir verfügen nicht über die gleichen Anlagen und über die gleichen Hintergründe wie die Fidelity-Kollegen in den USA.
Aber es sind gleichen Eigentümer, ja. Und die Eigentümer-CEO Abigail Johnson steht ja hinter der Bitcoin-Geschichte. Absolut. Und Fidelity ist ja so quasi ein Familienunternehmen.
Ja, nicht? Ganz ja. Genau. Und Fidelity hat sich schon lange mit diesem Thema beschäftigt und wie du sagst, im Bitcoin-Mining ist Fidelity aktiv, bietet auch wirklich viele Hintergrund-Service-Dienstleistungen an, auch für digitale Assets. Die Aufbewahrung und Ähnliches wird schon lange dort angeboten. Fidelity International hat jetzt zuletzt einen Bitcoin-ETP angeboten am Markt, den es zu kaufen gibt für Anleger.
Ein ETP ist?
Also es ist wie ein ETF, nur sozusagen mit anderer Basis. Also ein ETF ist ja ein Fund und das ist eher wird als Commodity behandelt, also wie ein passives Instrument für Bitcoin. Also man kann sozusagen Bitcoin kaufen über dieses Zertifikat, über dieses Instrument und hat damit aber nicht selbst sozusagen den Bitcoin-Key, das Wallet sozusagen, sondern das wird über unsere Verwahrstelle verwaltet. Aber damit kann der Anleger ein Exposure zu Bitcoin bekommen.
Da müssen jetzt die Hardcore-Bitcoiner müssen jetzt sich kurz beruhigen. Ja? Weil die Keys jemandem anderen zu überlassen, ist ja natürlich ein No-Go. Aber ja, der Hintergrund des Ganzen ist, in Amerika wird ja von einem Bitcoin-ETF schon lange geredet, wird ja aber nicht gemacht. Ja. Ich glaube, man muss unterscheiden, der ETP, wofür steht das P?
Product, also Exchange-Traded Product, einfach weil es nicht das gleiche ist wie ein Fund.
Aber der Unterschied ist, dass die Bitcoin, die ihr für mich haltet, sind kein Sondervermögen. Das heißt, sollte Fidelity, Gott behüte, das zeitliche Segnen, dann ja, habe ich keinen Anspruch auf bestimmte Bitcoin, sondern schau doch die Finger.
Da bin ich nicht ganz hundertprozentig sicher, muss in dem Fall tatsächlich, weiß ich nicht ganz genau. Das ist nicht ein Sondervermögen wie ein klassischer Fonds, aber in der Frage bin ich nicht ganz sicher, muss ich ehrlich zugeben.
Okay, aber es ist jedenfalls ein Tracker im Grunde.
Ja, ja? Ganz genau.
Wird das gut angenommen?
Langsam. Wir müssen ja auch sagen, wir sind in einer Phase jetzt an den Markt gekommen, die nicht ganz einfach ist für die Kryptowährungen insgesamt. Und die Gespräche, die wir im Vorfeld geführt haben mit vielen Investoren, haben auf großes Interesse schließen lassen, weil digitale Assets etwas sind, was Anleger durchaus interessant finden, weil es eben bisher war es ein unkorrelierteres Asset. Man muss sagen, dass die Kryptowährungen höher korreliert wurden in der letzten Zeit, als dieser Marktabschwung eingetreten ist, weil einfach die viel Liquidität, die in die Märkte reingeflossen ist, auch eben in Anlagen geflossen ist, wie Kryptowährungen oder hohe Wachstumsaktien. Und bei Marktbefürchtungen sind das eben die Felder, die dann als erste wieder leider von Rückgaben profitieren oder von Rückgaben benachteiligt werden. Also insofern sind wir in einer Phase jetzt am Markt, die sehr interessant ist, sage ich mal, für Kryptowährungen. Und sie ist, sagen wir mal, jetzt von den Anlegern ganz gut angenommen worden, aber ich glaube, da gibt es noch Ausbaupotenzial.
Es ist jetzt vergangenes Wochenende, da war ein langes Wochenende an den Börsen. Also am Montag war in den USA Feiertag, damit die Banker länger in den Hamptons bleiben können. Und da gab es schon faszinierend, Bitcoin ist massiv gecrashed. Was aber auch gezeigt hat, dass dieser 24-7-Markt eine Liquidität hat, die funktioniert. Also dass natürlich ein Geld, Bitcoin ist ja ein Geld, als erstes quasi abverkauft wird, macht ja eigentlich Sinn, oder? Weil das ist Liquidität, pure Liquidität.
Ich finde es auch sehr interessant, diese 24/7 Handelbarkeit, da hat man schon, da kann man schon in Phasen, in denen es interessant ist, sozusagen Investitionen tätigen und abbauen. Also mir gefällt diese Handelbarkeit auch gut. Ich finde es ein sehr gutes Instrument. Es müsste halt ja insgesamt noch liquider werden, noch mehr angenommen werden insgesamt. Und da sind wir noch dran. Aber ich glaube, in Zukunft die digitalen Assets sind sehr interessant. Sie sind halt jetzt durch diese anderen Businessmodelle, die ganz stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, die Celsius dieser Welt und Terra, Luna Networks dieser Welt, bei denen halt bestimmte Dinge offenbar nicht so funktioniert haben wie gedacht.
Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja. Ja, da wurden 40 Milliarden einfach so puff vernichtet.
Ja, ja.
Und jetzt ist die südkoreanische Polizei schon dran. Also
okay.
Man hat jetzt inzwischen auch den Mitarbeiter von Terror Labs die Ausreise verboten.
Das habe ich gesehen, ja.
Also ich finde das auch gut, ja, weil es natürlich, ja, Regulierung ist so eine Sache, aber wir können natürlich nicht weitermachen, auch wir können auch nicht mit Bitcoin weitermachen, wenn der ganze Sektor solche riesengroßen Kartenhäuser zulässt.
Ja, also das ist, glaube ich, das sind so die, wie soll man sagen, die Wachstumsdinge, die überall passieren. Wir haben damals in der Dotcom-Blase das Gleiche gesehen, dass bestimmte Erwartungen, die am Anfang aufgebaut werden, einfach nicht erfüllt werden. Und so muss sich dann langsam dieses Gebilde zusammensetzen. Aber ich glaube, es gibt eine große Zukunft für digitale Assets, ganz klar. Und jetzt sind es die Wachstumsschmerzen, bei denen Businessmodelle halt zugrunde gehen und andere neu entstehen. Und da müssen wir irgendwie durchkommen.
Was mich fasziniert, ist, dass die, und das ist wiederum ein Argument für mich, für digitale Assets bzw. Bitcoin selbst, das ist zusammengebrochen, aber Bailout gab es keins von der Fed. Ja? Und da gab es keine nächtlichen Meetings, keine Emergency Meetings. Übrigens, weil wir vorher über die EZB geredet haben, die überlegen sich ja schon wieder ein Akronym, wie sie die italienischen Zinsen dann doch cappen können. Mein Vorschlag ist Long-Term Interest Rate Adjustment, Lira.
Finde ich gut.
Ja, so Akronymschreiber bei der EZB wäre mein Nebenjob. Ja? Aber zumindest auch das Risiko innerhalb dieses Kryptosektors, wenn man das so nennen will, ist ja offenbar noch contained, ja, weil das hat jetzt nicht irgendwie die Märkte nach unten gerissen.
Ich glaube, die Zentralbanken wollen ja auch alles tun, um möglichst zu verhindern, dass diese Digitalwährungen eine zu große Zukunft haben, weil sie natürlich Interesse haben, eigene Digitalwährungen auch zu kreieren und sozusagen das Gleiche, was wir mit dem Fiat-Geld haben, auf digitale Währungen zu übertragen. Also das Interesse der Notenbanken, zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, ist natürlich gering. Andererseits hat es inzwischen schon eine so große Bedeutung erlangt, dass Regulierung erforderlich werden, dass man sich in bestimmten Gremien darüber austauscht, wie man eben die Digitalwährungen besser in den Griff bekommen kann. Das dürfte die Hardcore-Enthusiasten natürlich eher stören und nicht erfreuen. Aber auf der anderen Seite macht es natürlich diese Anlageklasse zugänglicher für Investoren, die bisher eher institutionell geprägt waren und die einfach andere Regularien haben. Und ich glaube, insofern ist es gut, um für Bitcoin eine Zukunft zu sehen, dass auch die Regularien klarer und transparenter werden.
Ich glaube das auch. Ich glaube, dass die Regularien so sein sollten, dass man auch Bitcoin von den anderen Kryptodingen trennt. Ja? Und ich glaube, dass zum Beispiel in Amerika es einigermaßen in die richtige Richtung geht. Gary Gensler hat klipp und klar gesagt, ja, Nakamoto, also das SEC-Chef, Chef der Securities Exchange Commission, Nakamoto's Innovation is real, aber der Rest dürfte ziemlich viel Hype sein. Interessanterweise geht es jetzt in England. England stürzt jetzt komplett auf den Kryptozug. Auch so, um sich von der EU irgendwie, weil in der EU wird darüber geredet, Bitcoin-Mining zu verbieten, und in England war jetzt der Vizegouverneur der Notenbank, hat sich hingestellt und gesagt, ja, das sind die nächsten Amazons, die nächsten Ebays und die nächsten PayPals. Das finde ich schon wieder fast zu riskant, ja, weil denselben Blödsinn haben wir 2017 auch gehört.
Ja, ist schon ganz interessant, wie sich da die Dinge einfach unterschiedlich entwickeln und wie die unterschiedlichen Entwicklungsstufen einfach zu sehen sind. Ich bin sehr gespannt. Ich bin froh, dass wir in Europa nie um dieses Verbot herumgekommen sind. Und jetzt bin ich gespannt, wie es dort weitergeht. Aber es wäre schon sinnvoll, wenn man dem Bitcoin eine Zukunft zugesteht. Denn ich finde es auch von der Konzeption her hochinteressant, wie der Bitcoin aufgelegt worden ist. Und er hat schon seine unique selling points, wie man so schön sagt. Und aber es muss sich halt auf Dauer etablieren und die Korrelationen müssen sich noch verändern. Also solange der Glauben beherrscht, dass man mit Bitcoin ein sozusagen um ein Vielfaches Beta von Technologieaktien hat, ist es vielleicht nicht unbedingt optimal, sondern der Bitcoin müsste seine eigenen Charakteristika so aufbauen, dass er im Portfolio auch eine gewisse Diversifikationsstruktur hat. Dann wird es, glaube ich, interessant. Aber dafür ist die Historie einfach noch zu kurz. Viele Leute sagen ja, gut, der Bitcoin ist hochkorreliert zu den Technologieassets und hat keinen Inflationsschutz, weil jetzt gerade in der Phase von Inflation fällt der Bitcoin ins Bodenlose. Da kann kann ich nur sagen, der Betrachtungszeitraum ist viel zu kurz, ja, um da eine verlässliche Aussage zuzulassen. Und da muss man schon ein bisschen warten, bis man darüber genau urteilen kann.
Auch der Umkehrschluss ist natürlich interessant, weil was ist denn jetzt im Zeitalter der Inflation besonders, also wo war der Inflationsschutz?
Ja.
Kennst du einen? Kennst du ein Asset, wo ich sage, das ist jetzt mein Inflationsschutz?
Die Rohstoffe waren eigentlich das Einzige, was einem jetzt so ein bisschen geholfen hat. Gerade in diesem Jahr, wenn man alle Anlageklassen betrachtet, dann gab es zwei positive Ausreißer. Das waren einmal Rohstoffe und das andere der US-Dollar. Also beide haben positiv abgeschnitten, sehr positiv abgeschnitten, die Rohstoffe nochmal deutlich mehr. Aber sonst waren mehr oder weniger alle Anlageklassen deutlich im Minus.
Und die Rohstoffe und der US-Dollar sind auch gestiegen, weil wir Krieg haben. Und
ja, sicher.
Der sich sehr stark um Rohstoffe dreht.
Ja, ja.
Währenddessen, wenn wir Inflation auch sehen als Ausweitung der Geldmenge, haben ja sowohl die Aktien als auch Bitcoin nach 2020 sehr wohl gut reagiert. Also ja. Bitcoin kann ja nur 30.000 Dollar fallen, wenn es vorher 30.000 Dollar gestiegen ist. Das wird gern vergessen, nicht? Kannst du einen Ausblick geben, um auch einmal noch ganz kurz zur Zukunft von Bitcoin zu kommen, also auch als Kapitalmarktstrategie, also welche Rolle könnte das spielen? Weil auch die Korrelation mit dem Aktienmarkt, das waren ja jetzt auch nur die letzten 8-9 Monate und vorher war das jetzt auch nicht so ein Thema. Also wenn du dir die Eigenschaften von Bitcoin ansiehst, was glaubst du, welche Rolle das jetzt in den nächsten Jahren in auch in deinem Portfolio spielen könnte?
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Bitcoin eine größere Rolle spielt in Portfolios. Es setzt allerdings auch voraus, dass sich viel mehr Leute auch damit auseinandersetzen. Viele der härtesten Kritiker von Bitcoin, bei vielen stelle ich in vielen Konversationen fest, dass die überhaupt nicht wissen, worum es dabei eigentlich geht, sich auch nicht die Hintergründe angeschaut haben und einfach pauschal aufgrund der Volatilität, der Kursschwankungen urteilen, dass es nichts Gescheites sein kann und dass es auch keinen inneren Wert hat. Das wird immer das als Hauptargument genannt, was ja im Prinzip dem einer traditionellen Währung entspricht, die ja auch keinen inneren Wert hat, sondern nur ein Versprechen einer Zentralbank wiedergibt. Und beim Bitcoin hat man andere Dinge, wie zum Beispiel auch den Energieaufwand vielleicht, der da irgendwo drinsteckt. Aber ganz generell ist es eine Vertrauensfrage. Und wenn man sich als Anleger ein bisschen mit dieser Thematik auseinandersetzt und sich mal die Hintergründe sich anschaut, dann glaube ich, erkennt man schon, was es mit diesen digitalen Währungen, vor allen Dingen eben den Bitcoin, auf sich hat. Und je mehr Leute sich damit beschäftigen und je breiter auch sozusagen dieses Thema medial aufbereitet wird, desto größer wird vielleicht auch das Verständnis und desto mehr werden sich auch die Eigenschaften dieses Bitcoin weiterentwickeln. Also meine Hoffnung wäre, dass sich einfach die Leute mehr damit vertraut machen, sich der Charakteristika klar werden und dann wird der Bitcoin auch irgendwann anfangen, sein eigenes Leben zu entwickeln und unabhängiger zu werden von kurzfristigen Liquiditätszu- oder Abflüssen, sondern wird für sich auch eine Qualität haben. Ich meine, viele Anleger, gerade für uns ist der Bitcoin ja ein bisschen sowas wie ein Luxusgut vielleicht, aber in vielen Schwellenländern ist ja der Bitcoin die einzige Möglichkeit, um sozusagen der Hyperinflation eines Landes zu entkommen oder wie man Geld aus dem Land bringen kann, weil es vielleicht Kapitalverkehrskontrollen gibt oder wie man einfach sozusagen vielleicht neben dem klassischen Geld etwas aufbauen kann, was irgendwo auch noch außerhalb des Landes Bedeutung hat. Das hat ja auch einen sozialen Aspekt irgendwo an der Stelle und das ist etwas, was, glaube ich, Leute über die Zeit hinweg vielleicht auch erstmal lernen müssen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Bitcoin insgesamt eine Zukunft hat, die auch institutionelle Anleger bei ihrer Anlageentscheidung mehr berücksichtigen werden.
Ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass dieser soziale Aspekt total unterverkauft wird, weil wir es viel zu stark reden über Geldanlage, Inflationsschutz, als würde es uns so schlecht gehen. Aber wir reden hier ja von Milliarden von Menschen, die entweder keinen Zugang zum Banksystem haben oder keinen Zugang, wenn sie zu einer vernünftigen Währung haben oder in autoritären Regimen leben. Und einfach, also die Vorstellung, dass du ohne ein funktionierendes Finanzsystem kannst du ja auch nichts aufbauen. Es geht nicht nur darum zu flüchten, du kannst ja auch nichts aufbauen. Und wenn ich jetzt ein 20-jähriger oder 25-jähriger Afrikaner bin, der vielleicht einen Computer hat und ein bisschen PowerPoint oder wie heißt das, Photoshop-Skills, ja, und dann kann ich in einer internationalen digitalen Ökonomie arbeiten und werde vielleicht in Bitcoin bezahlt.
Sowas wäre möglich, ja, sowas wäre denkbar. Also das ist noch ein Stückchen weit Zukunftsmusik, aber ist auf jeden Fall denkbar. Und der soziale Aspekt sollte nicht unterschätzt werden insgesamt, glaube ich. Denn es wird immer viel über den Energieaspekt geredet von Bitcoin, aber der Energieaspekt macht ja Bitcoin auch in gewisser Weise einzigartig. Und die Daseinsberechtigung wird sich auf die Dauer über verschiedene andere Aspekte erweisen, denke ich.
Abschließend, dein Ausblick 2030. Was geschieht in den nächsten knapp 7 Jahren?
Also es ist ja schon für die nächsten 2 Wochen schwierig, den Ausblick zu machen. Wie soll es dann erst für die nächsten 8 Jahre sein? Es ist wirklich eine sehr intransparente Gemengelage momentan. Es sind so viele Unsicherheitsfaktoren, dass man sich kaum traut, überhaupt irgendeine Prognose zu machen. Aber längerfristig, denke ich mal, sind die Märkte kurzfristig natürlich extrem angespannt und die Bewertungen sind deutlich gefallen. Mittel- bis längerfristig, glaube ich, ist die Perspektive deutlich besser. Die größte Frage, die sich auch stellt, ist, wie die Schuldenproblematik der Welt in den Griff zu bekommen ist. Inflation ist ein Mittel, um Schulden abzubauen. Deswegen ist eine Inflationsrate eine gewisse für die Staatsschulden auch gar keine so schlechte Sache.
Kannst du ganz kurz erklären, weil das wird immer so gesagt, ja, mit Inflation bauen wir die Schulden, aber wie funktioniert das eigentlich wirklich?
Naja, also wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Realzinsen sind ja eine Zeit lang negativ gewesen, das heißt, wir hatten im Prinzip 1-2% in den USA Zinsen und dann könnte die Inflationsrate abgezogen werden, haben wir also negative Realzinsen. Ja, Schulden bauen sich quasi über steigende Kosten einfach ab. Das ist ja, das ist auch das Vermögen baut sich ab über Inflation. Man ist ja eigentlich der spiegelverkehrte Effekt sozusagen. Ja? Also insofern ist es eigentlich in einer inflationären Situation ganz gut, Schulden zu haben, weil sozusagen diese Schulden sich über die Inflationsraten auch dann abbauen. Und insofern ist es, glaube ich, das wesentliche Argument, wir haben jetzt zuletzt sehr viel Schulden wieder aufgebaut durch diese Covid-Krise. Wir mussten sehr viel tun, um die Bürger zu unterstützen, um den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Das sind einfach Dinge, die uns jetzt, sagen wir mal, auf mittel- bis längerfristige Sicht sicher als Belastungsfaktoren auftreten. Und das wird ein großes Problem sein, denn wenn die nächste Krise kommt, wird sich die Frage stellen, was machen wir denn jetzt? Und dieses Schuldengebilde kann einfach nicht ewig wachsen, sondern einige der Regierungen haben schon sehr hohe Schuldenraten aufgebaut, die man dann, glaube ich, nur noch über gewisse Transfers abbauen kann. Das heißt also, als zusätzliches Instrument zu der Inflation könnten eben auch noch Steuern kommen oder andere Transferleistungen, die in irgendeiner Weise, sagen wir mal, Vermögen transferieren von den Vermögenderen zu den weniger Vermögenderen. Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, wie es anders möglich sein soll, auf Dauer die Schulden auch noch weiter in den Griff zu bekommen.
Aber was passiert, wenn es nicht funktioniert? Weil wir haben jetzt schon eine Situation, also ganz konkret, plötzlich von einem Tag auf den anderen, Teuerung ist das Thema.
Ja.
Ja? Am Kinderspielplatz, ohne Hallo zu sagen, so, wie steht es mit der Teuerung?
Ja. Ja.
Und die Regierungen, also machen wir uns bitte nichts vor, das sind alles keine Experten, die wissen nicht, was sie tun. Ja? Die sehen, die Leute haben Panik, also geben wir ihnen mehr Geld.
Genau.
Was natürlich Öl ins Feuer schüttet.
Übrigens auch ein Argument für Kryptowährungen wahrscheinlich oder für Bitcoin insbesondere, weil das ist eben was bei Bitcoin so nicht passiert. Klar, wenn man versucht sozusagen das Problem zu beheben, indem man immer mehr Geld produziert, indem man immer mehr Inflation produziert, indem man das Geld immer weiter entwertet, dann hat man auf Dauer irgendwann eine Situation, wie wir sie schon mal in der ganz tiefen Vergangenheit hatten, dass man vielleicht eine so große Geldentwertung hat, dass man einen Währungsschnitt machen muss. Solche Dinge sehen wir natürlich noch nicht auf der Agenda. Ich möchte das gleich vorwegnehmen. Aber wenn dieses Gebilde sich unendlich weiter so spinnt, dann ist sowas nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Und dann sind reale Vermögenswerte natürlich mehr wert als alles andere. Dann zählt es, physische Rohstoffe zu haben, Immobilien zu haben. Aktien sind in Inflation auch immer eine ganz gute Wertanlage. Aber dann ist alles, was mit Geldvermögen zusammenhängt, natürlich eher problematisch.
Sind Immobilien nicht das allereinfachste Ziel für den Staat, wenn es um diese Transfer und Steuern geht?
Ich fürchte ja. Immobilien sind natürlich ein einfaches Ziel und ich kann mir schon vorstellen, dass es für Immobilienbesitzer auch nicht leichter wird in Zukunft. Aber ich habe nicht genug Fantasie, um mir jetzt alle Instrumente auszumalen, die der Staat dort aufbauen könnte. Aber Immobilienbesitzer gelten ja, obwohl es nicht immer zutrifft, als der vermögendere Teil der Bevölkerung und die könnten als Ziel für solche Aktivitäten durchaus in Frage kommen.
Das heißt, es werden rumpelige Jahre.
Könnte ich mir vorstellen.
Unangenehme Jahre. Was siehst du, letzte Frage, so als inhaltliche Trends? Also was sind so die Felder, wo du sagst, da ist eine Zukunft, da kann man eine Karriere draus machen? Oder da sollte man vielleicht investieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Gerade jetzt, wo viele Technologieaktien auch unter Druck gekommen sind und viele interessante Businessmodelle, die wahrscheinlich jetzt im Rahmen dieser Wachstumsbefürchtung unter die Räder gekommen sind. Also da lohnt es sich weiter hinzuschauen, weil natürlich die Zukunftstrends werden in den Wachstumsunternehmen geschaffen, werden bei den innovativen Spielern am Markt geschaffen. Also da sollte man auf Dauer natürlich hinschauen. Immer überall da, wo es interessante Trends gibt und neue Dinge, die man jetzt vielleicht heute nicht unbedingt nennen kann, aber da, wo sozusagen die Fantasie für interessante Zukunftsmodelle gespielt wird, da, finde ich, sollte man auf jeden Fall hinschauen. Die gibt es auf jeden Fall im Aktienmarktumfeld, gibt es die schon. Sind im Moment eben ein bisschen unter die Räder gekommen. Und ja, also das ist ein Segment, was mir durchaus einfällt, was interessant ist. Man muss sich auch, glaube ich, immer wieder hinterfragen, selbst, ob man sozusagen noch am Puls der Zeit ist. Also so Themen wie digitale Assets zum Beispiel sind für die Vermögensverwalter wie uns neu, aber langsam merkt man doch, wie sich das Interesse zunehmend auch in diese Richtung entwickelt, und da darf man nicht zu lange vielleicht auch zögern, um solche Dinge anzunehmen und sich nach den Möglichkeiten zu erkundigen und vielleicht auch sich selbst wieder mal neu zu erfinden, vielleicht auch bestimmte Komfortzonen zu verlassen. Das sind ja die Dinge, durch die einfach Innovation entsteht, Wachstum entsteht, neue Dinge entstehen. Das, glaube ich, sollte man sich jeden Tag fragen, und dann kommt man vielleicht auch leichter drauf, was so in der Zukunft für sowohl für Anleger als auch was für Privatpersonen relevant sein wird.
Und geografisch, Ray Dalio, größter Hedgefondsmanager der Welt, hat gerade eine lange Shortliste rausgehauen, fast alles europäische Firmen. Und das macht ja auch irgendwo Sinn, nicht? Ja. Wir haben diese Inflation, den Krieg, die EZB weiß nicht, was sie tun soll. Die Briten sind auf der Insel und pfeifen uns was. Und die Amerikaner profitieren eigentlich auch von der Situation.
Ja, also gerade das ist jetzt auf die Sicht der nächsten 6 bis 12 Monate sowieso sehr schwierig. Aber wir finden durchaus nach wie vor den Bereich Asien sehr interessant als Anlagespektrum. Das setzt immer voraus, dass in China sich die politischen Verhältnisse nicht zuspitzen, dass dort kein Taiwan-Konflikt aufkommt und dass sie sich nicht zu sehr auf die Seite von Russland schlagen. Aber wenn das politisch in dem aktuellen Rahmen bleibt, und ich glaube, China will sich nicht unbedingt die internationalen Beziehungen verscherzen, dann könnte es eine interessante Anlagesituation geben. Denn China und Asien, das restliche asiatische Umfeld, hat sich schon stark auf Wachstumsmärkte eingerichtet, auf die Zukunft eingerichtet. Dort wird viel Wachstum in der Welt herkommen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Dort entsteht eine Mittelschicht, die sehr vermögend ist, die sehr stark auch Konsum fördern kann. Und das ist deutlich mehr gegeben dort in der Region als in vielen anderen Regionen der Welt. China hat schon eine starke Korrektur erlebt im letzten Jahr an den Aktienmärkten durch diese harten Regulierungsbestrebungen. Und deswegen glaube ich, dass es ein sehr interessanter Markt sein kann für die Zukunft.
Carsten Röhmheld, ich danke dir vielmals, dass du vorbeigekommen bist. Wir könnten das wahrscheinlich noch ewig fortsetzen. Vielleicht machen wir das in einem Jahr oder so. Ja, würde ich mich sehr freuen. Danke vielmals.
Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch. Danke.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify. Folgt uns auf YouTube. Schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.